Heute besprechen wir hier bei Ego FM ein neues Buch. Es heißt Zero, Sie wissen, was du tust und stammt von dem Autoren Mark Elsberg. Und worum es in diesem Buch geht, das soll er uns einfach mal selber erklären, denn ich habe ihn jetzt am Telefon. Hallo Herr Elsberg.
Hallo.
Grüß Sie. Jetzt verraten Sie uns doch mal ganz kurz. Ihr neues Buch, das ist jetzt seit kurzem in den Läden zu haben. Zero ist der Titel. Worum geht's denn darin?
Zero ist ein Thriller über Überwachung. Über Überwachung durch Geheimdienste, aber vor allem auch durch private Unternehmen, die in der Lage sind, nicht nur alles zu wissen, was wir tun, sondern auch zu wissen, was wir tun werden. Und das muss die Cynthia Bonsend, eine Journalistin in London, feststellen. Ein Freund von Cynthias Tochter wird bei einer Verfolgungsjagd, bei der er Datenbrillen trägt, ermordet und daraufhin beginnt sie zu recherchieren in dieser weiten Welt der Datensammler und kommt auf Ungeheuerlichkeiten drauf und die bringen sie dann natürlich auch selbst sehr in Gefahr. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil in einer Welt voll Überwachungskameras, voll Smartphones und allgegenwärtiger Überwachung gibt es natürlich für sie kein Entkommen.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, totale Überwachung, das ist so der Kern des Buches, um den es geht. Ist ja auch tatsächlich gerade bei uns überall Thema, wurde natürlich angestoßen durch Edward Snowden und seine Enthüllungen. In Ihrem Buch sieht ja die Zukunft, finde ich zumindest, ziemlich düster aus, so als ob wir der Überwachung gar nicht mehr entkommen könnten. Wie realistisch ist das denn? Ist es tatsächlich so schlimm, wie Sie es auch im Buch beschreiben?
Das ist längst Realität. Was ich im Buch beschreibe, ist mit wenigen Ausnahmen ja bereits Wirklichkeit. Nur dieses Unternehmen FreeMe in dieser Form gibt es noch nicht. Aber derzeit kann man der Überwachung nicht entkommen, wenn man am normalen Leben zumindest teilnehmen will. Also die Überwachung findet ja nicht nur durch Geheimdienste statt, sondern jede Menge Unternehmen überwachen uns ja zum Beispiel, ob das jetzt Online-Unternehmen sind, ganz simple Suchmaschinen oder wer immer, sondern auch selbst wenn ich nicht online bin, ich verwende Kundenkarten, Kreditkarten, Bankkarten, die alle sammeln Daten über mich und zwar sehr viel und wissen sehr viel über mich. Credit Rater wie zum Beispiel die Schufa oder App-Programmierer, das Handy natürlich, die Telekommunikationsunternehmen, aber auch ein Autohersteller. Eigentlich hat ein hoher Automanager auf der Consumer Electronics Messe in Las Vegas erklärt, wir wissen, wenn du das Gesetz brichst und wir wissen, wo du es tust, wir haben GPS in deinem Auto.
Das ist sehr erschreckend, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt, wie man tatsächlich überwacht wird. Sie haben das gerade eben auch schon angesprochen, die Kreditkartenunternehmen, die wissen, wofür ich mein Geld ausgebe. Die Kundenkartenanbieter wissen das natürlich auch. Aber was auch in Ihrem Buch auftaucht, Herr Elsberg, sehr spannend, ist die Thematik rund um Google Glass. Da hatte ich jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder Artikel gelesen, wo es hieß, dass Menschen, die Google Glass tragen, gibt es ja in den USA bereits schon ein paar, die das zumindest mal testen, dass die auf offener Straße tatsächlich richtig angefeindet wurden dafür. Die Frage ist denn die Menschheit jetzt wirklich schon bereit dafür oder kann es denn auch vielleicht sogar sein, dass nach gerade eben solchen Skandalen wie mit Edward Snowden irgendwann alle dann doch sagen, nee, das wollen wir gar nicht, das ist uns zu viel.
Naja, die Reaktionen auf Edward Snowden zeigen ja bis jetzt, dass die Menschen in Wahrheit trotzdem sich im Wesentlichen weiterhin nicht darum kümmern oder nicht sagen, das ist uns zu viel, sondern es wird ganz schnell wieder zur Tagesordnung übergegangen, was ein Problem ist. Das Thema Google Glass ist natürlich insofern ein sehr interessantes, weil es ja nur ein kleiner Aspekt in diesem großen Komplex Google ist, so dass es auch, was die Cynthia Bonsend in Zero dann entdeckt oder begreift, weil es ist ja nicht etwas, was verborgen wäre, sondern wenn man sich ein bisschen interessiert und informiert, weiß man das ja ohnehin, dass Google Glass zum Beispiel nur ein weiterer Schritt ist für den ohnehin schon mit Abstand mächtigsten Konzern dieser Welt, noch ein Stück mächtiger zu werden, noch ein bisschen mehr Kontrolle über unser Leben zu gewinnen und darum geht es eigentlich in der ganzen Geschichte, Zero, aber auch in der ganzen Datensammelgeschichte. Wer hat eigentlich die Macht in unserem Leben? Weil es ist ja nicht nur so, dass diese Unternehmen ganz viele Daten über uns sammeln und wissen zum Beispiel, was ich esse oder was ich wo kaufe, sondern durch diese Sammeln und durch moderne Computerprogramme können die vor allem etwas ganz anderes noch, nämlich die können in meine Zukunft schauen. Eine Kreditkartenfirma weiß heute, ob ich mich in 5 Jahren scheiden lassen werde oder nicht. eine Kaufhauskette, die schon gut aufgestellt ist mit ihren Datenanalysen, weiß ab dem ersten Einkauf einer Frau, die selber weiß, dass sie schwanger ist, weiß sie das Geburtsdatum des Kindes. Mein Handy weiß heute vor mir, wenn ich eine Grippe bekomme. Und was man natürlich mit uns allen anstellen kann, wenn man dieses Wissen besitzt, das ist natürlich schon sehr interessant. Und das Ärgerliche ist ja, die wissen das und wir wissen es nicht. Und über das müssen wir uns Gedanken machen.
Jetzt sprechen wir mal ganz kurz über die Sachen, die wir wissen, über unsere Daten, die wir ja freiwillig rausgeben. Also zum Beispiel sowas, wenn ich mir eine Kundenkarte zulege, dann tue ich das ja tatsächlich freiwillig und gehe damit auch d'accord, dass eben meine ganzen Einkäufe gescannt werden. Sie haben da in Ihrem Buch ein sehr einleuchtendes Konzept, und zwar den bewussten Datenhandel. Bevor ich meine Daten mit eben solchen Kundenkarten kostenlos rausgebe, das ist Ihre oder eine Ihrer Ideen in dem Buch, sagen Sie, nee, dann verkaufst du doch lieber. Ein bisschen weiter gedacht, steuern wir damit ja tatsächlich eigentlich in eine Zweiklassengesellschaft, die sich dann am Wert der individuellen Daten ausrichtet. Auch darum geht es so ein bisschen in Ihrem Buch, dass es eben Menschen gibt, die monetär gesehen sehr hochwertige Daten liefern, weil sie vielleicht repräsentativer sind als andere. Können wir einem solchen Szenario denn noch entgehen, dass wir irgendwann nur noch nach dem Wert unserer Daten beurteilt werden von den Firmen?
Dazu gibt es zweierlei zu sagen. Erstens, diese Modelle und diese Firmen sind bereits da, bei denen man seine Daten selber verkaufen kann oder über die man seine Daten selber verkaufen kann. In Deutschland ist sowas vor ein paar Monaten an den Start gegangen zum Beispiel. Also das gibt es bereits. Schon nicht mehr Science Fiction, das ist Realität. Und dass Menschen nach dem Wert ihrer Daten bewertet werden, das findet seit Jahrzehnten statt in Wirklichkeit. Also als jemand, der 25 Jahre in der Werbung gearbeitet hat, haben wir das immer schon gemacht. So werden Zielgruppen definiert zum Beispiel, nicht wahr? Also wie viel hat der als verfügbares Einkommen pro Jahr auszugeben? Wie viel hat jener? Je nachdem, je mehr jemand auszugeben hat, desto wertvoller ist er für ein Unternehmen, weil er mehr Einkommen auch bringen kann dem Unternehmen. Das findet immer schon statt und auch andere Werte werden da bewertet. Zum Beispiel, wenn ich jemandem was verkaufen will und ich weiß, der ist zum Beispiel ein besonders familienfreundlicher Mensch, dem ist Familie wichtig. Also Familie ist ein Wert für den oder für jemand anderen ist Ehrgeiz ein Wert oder Sportlichkeit oder sonst was, sind ja alles Werte, Wertvorstellungen kann man auch sagen. Und wenn ich weiß, dass ich den eben besonders gut ansprechen kann darüber, dass ich ihm als Marke erkläre, ich bin auch besonders familienfreundlich und so weiter und so fort, dann ist das eben für mich als Marke sehr wertvoll, das zu wissen. Aber das wird, wie gesagt, seit Jahrzehnten gemacht. Menschen nach ihrem Wert und ihren Wertvorstellungen zu beurteilen und auch in Reihenfolgen zu stellen. Da sage ich dann ganz klar, okay, diese Gruppe Menschen ist mir als Unternehmen mehr wert, weil ich an ihnen mehr verdienen kann. Und diese Gruppe Menschen oder dieser einzelne Mensch ist mir weniger oder auch gar nichts wert, weil ich nichts an ihm verdienen kann. Das ist alles nicht neu. Nur im Gegensatz zum Buch, was ich im Buch erzählt, bei Serent gibt es eine Konstruktion, die so in der Wirklichkeit noch nicht gibt, dass man nämlich öffentlich sozusagen sehen kann, jeder seinen einzelnen Wert. Dass ich also sehen kann, auch mein Nachbar, aha, der ist ja mehr wert als ich. Bis jetzt wissen das sozusagen nur die Firmen, bei Zero weiß es jetzt dann jeder.
Was so ein bisschen erschreckend ist, wenn Sie darüber sprechen, Herr Elsbeck, ist, dass Sie dann immer Worte einbauen wie, das gibt es noch nicht oder bis jetzt wissen wir nur das und das. Das impliziert ja im Prinzip, dass wir sehr schnell in eine solche Richtung steuern. Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, Sie haben natürlich gesagt in Ihrem Buch, das ist noch Science Fiction, aber es ist ja theoretisch auch in der Realität schon möglich. Es ist halt nur einfach noch nicht passiert. Wie oder warum denken Sie denn, wird da so wenig drüber gesprochen? Weil vom Gefühl her, klar, es kommen immer mal wieder Diskussionen auf, die sich um Datenschutz drehen und so weiter, aber es ebbt dann auch sehr schnell wieder ab. Warum passiert das nicht? Warum schockiert uns das nicht viel mehr?
Erstens, weil es den Leuten sehr wenig bewusst ist. Das ist ähnlich wie die Geschichte, die ich im Blackout erzählt habe, dass sich sehr viel in unserer Welt verändert hat, dass, ich nenne es mal, hinter den Oberflächen stattfindet. Hinter den Oberflächen wird die Welt immer komplizierter und komplexer. Ein schönes Beispiel dafür ist das Smartphone, das wir inzwischen fast alle haben. Da habe ich eine glatte Oberfläche, die ich wunderbar mit meinen Fingern schnell und einfach bedienen kann. Was sich damit dahinter aber alles ermöglicht, dessen sind wir uns kaum bewusst und vor allem, wie das zustande kommt. Und dadurch, dass wir uns darüber zu wenig Gedanken machen, dass wir auch zum Teil zu wenig darüber aufgeklärt werden, unter anderem von den Medien, die das immer noch irgendwo in der Technikabteilung verstecken, die Berichte darüber, die keiner lesen will, wird halt zu wenig darüber nachgedacht, ist das überhaupt zu wenig bewusst, was das alles bedeutet. Und sich dessen Bewusstsein ist der erste Schritt, um dann im nächsten Schritt vielleicht zu sagen, das will ich oder das will ich nicht oder ich will es so und nicht so. Man muss dabei auch immer sehr berücksichtigen, dass diese Techniken ja nicht nur des Teufels sind. Die ermöglichen ganz, ganz tolle Dinge. Aber man muss darüber diskutieren, was wir ermöglichen wollen und was nicht.
Gefühlt braucht es aber immer einen Skandal, oder? Also sowas wie Edward Snowden, der sich dann hinstellt und sagt, Leute, Augen auf, so ist es tatsächlich. Ihr werdet abgehört, rund um die Uhr. Irgendwie muss ja auch sowas Schlimmes mal mit unserem ganzen Datenhandel passieren, oder? Bis dann wirklich drüber gesprochen
wird. Ja, es scheint so. Also in Zero passiert eben so etwas. Es wird dann auch genannt, das Tschernobyl Big Datas. Es schaut so aus, als ob immer erst etwas passieren müsste, damit dann was passiert. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch, ohne dass was passiert.
Vielleicht reicht ja auch einfach nur Ihr Buch, Herr Elsberg. Zero, Sie wissen, was du tust. Da kann man auf jeden Fall sich, wie haben Sie es gerade so schön genannt, das Tschernobyl des Big Datas durchlesen und bekommt auf jeden Fall sehr deutlich vor Augen geführt, welche Risiken denn in dieser ganzen neuen Technik auch drinstecken. Von den Risiken kommen wir jetzt mal zu den Gefahren. Wenn man immer online ist, immer erreichbar ist, was sind denn in Ihren Augen, Herr Elsberg, die größten Gefahren dabei? Was riskieren wir?
Ich glaube, es gibt zwei Gefahren. Erstens mal eine individuelle Gefahr, nämlich diese permanente Verfügbarkeit, der man ausgesetzt ist, die einen letztendlich sich irgendwann fühlen lässt wie ein Dienstbote oder Sklave. Weil man permanent verfügbar sein muss für jemanden anderen. Und dieses permanente Verfügbarsein, dieses permanente Online-Sein ist auch ein permanentes Beobachtetwerden, zumindest in der momentanen Lage und Situation. Und wir wissen aus zahlreichen Studien und Experimenten seit Jahrzehnten, dass Überwachung, und das muss nicht nur staatliche Überwachung sein, dass Überwachung krank macht. Krank, gemein, ängstlich, unsicher. Überwachung ist schädlich für den Einzelnen und für die ganze Gesellschaft. Und das ist die größte Gefahr bei dem Ganzen überhaupt.
Und von wem geht in dem Fall die größte Bedrohung aus? Sind das tatsächlich Unternehmen wie Google oder Facebook? Sind es die großen Firmen, die uns via Kundenkarte tracken, oder gibt es da noch ein paar andere, wo man sehr aufpassen sollte, was man rausgibt?
Ich würde das nicht gegeneinander abwägen wollen, ob jetzt staatliche oder private Überwachung gefährlicher ist. Sie haben beide ihre großen Gefahren. Bei der staatlichen Überwachung ist natürlich ganz wichtig, dass der Staat ein Gewaltmonopol hat und dem Einzelnen ganz massiv schaden kann. Bei der privaten Überwachung ist das Problem, dass sie völlig unkontrolliert vor sich geht und eine ganz, ganz massive Machtverschiebung zu ganz wenigen Leuten, die nämlich die Algorithmen kontrollieren, stattfindet. Von daher bei beiden große Bedenken gegeben. Aber letztendlich wird das natürlich auch ganz spannend fürs Individuum. Also wenn man ein bisschen weiter denkt und sich Apps vorstellt, später, wenn wir mal Google Glass zum Beispiel tragen, da gibt es ja auch schon lustige Parodien im Internet dazu, auf YouTube oder sonst wo, wo man sieht, wie so ein Date dann abläuft, zum Beispiel mit jemandem. Wenn ich alles über den schon weiß und weiß, aha, warte mal, die mag am liebsten rote Rosen, und dann gibt mir die App in dem Augenblick den Tipp, jetzt musst du lächeln oder jetzt zwinkere ja mal zu und so weiter und so fort, und das Gegenüber sowas nicht weiß, also manipuliert werden kann ganz massiv, dann sehen wir, dass diese Technologien, die damit verbunden sind, nicht nur den großen Unternehmen nützen, sondern auch dem Einzelnen zur Manipulation schon mal dienen können.
Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch sehr gut. Da geht es dann tatsächlich auch um Apps, die dann so unser Alltagsleben ganz akut verbessern sollen, die uns wirklich so Handlungsanweisungen geben im Sinne von, jetzt gib dich ein bisschen offener, jetzt sei konsequent und so weiter. Sind das oder wird das wirklich daraus hinauslaufen, dass wir gewisse Algorithmen haben, die wir dann übers Handy, über Computer, über Google Glass, wie auch immer nutzen, die uns dann steuern? Und wenn ja, wer wird dafür verantwortlich sein? Das sind ja dann eigentlich nur noch die Programmierer, oder?
Diese Algorithmen gibt es ja zum Teil jetzt schon und wir verwenden sie zum Teil jetzt schon. Das einfachste und bekannteste Beispiel ist das Navigationssystem im Auto, das uns in unsere Zukunft schauen kann und sagen, links fahren bedeutet, du kommst in den Stau, rechts fahren bedeutet, du kommst ordentlich durch. oder so Fitness-Apps, die zum Beispiel sagen, jetzt lauf ein bisschen langsamer oder jetzt lauf ein bisschen schneller, weil dein Puls ist jetzt zu hoch und so weiter und so fort. Und das sind dann nur konsequente Weiterentwicklungen. Oder bei Ernährungs-Apps haben wir sowas ja auch schon, die sagen, pff, heute hast du aber schon zu viel Kalorien gegessen, deswegen lass jetzt den Schokoriegel weg, den du da hier gerade planst, etc. Und das wird weitergehen. Diese Apps sind alle bereits in Entwicklung oder zum Teil sogar schon da. Sie sind noch nicht immer so elaboriert, wie ich sie in Freemi schon darstelle. Aber auch, wie gesagt, auch das ist nicht mehr Zukunft. Das ist längst Gegenwart.
Aber wer, Herr Elsberg, hat denn ein Interesse überhaupt an so vielen Daten von uns, die wir mit solchen Apps ja natürlich auch weitergeben? Also wer will denn wissen, wie viele Schokoriegel ich am Tag esse, welche Tamponmarke ich kaufe, ob ich lieber Birnen oder lieber Äpfel mag? Für wen kann das denn interessant sein?
Naja, jeder, der mir etwas verkaufen will, zum Beispiel eben Schokolade oder Tamponriegel, oder auch ein anderes Produkt oder eine Dienstleistung oder auch eine Weltanschauung, also Politiker zum Beispiel. Oder Liebe, da sind wir dann wieder bei dem Beispiel vorher, was ich gemeint habe, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Es muss gar kein großes Unternehmen sein. Das kann mein Partner im Date sein, der mir gerade erklären will, wie unglaublich großartig er mich findet. Und weil er so viel über mich Bescheid weiß, kann er das womöglich sogar ganz glaubwürdig herüberbringen zuerst einmal. Ne?
Herr Elsberg, jetzt die Frage, wie können wir uns denn vor einem solchen Szenario wie in Ihrem Buch Zero schützen? Können wir es überhaupt?
Wir können. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, auch für den Einzelnen. Das fängt an bei simplen Maßnahmen, wie meinetwegen zumindest bei der gegenwärtigen Lage, weil wie gesagt, man kann sich ja, wenn man sich dem komplett entziehen will, dann kann man am modernen Leben nicht teilnehmen. Aber man kann zum Beispiel den Unternehmen zu verstehen geben, dass man es nicht in Ordnung findet, indem man sagt, puh, ich mache zum Beispiel mal 2 Google- oder 2 Facebook-freie Tage pro Woche. Oder es gibt zum Beispiel mittlerweile, hat man ja in Deutschland das Recht, sich von jedem Unternehmen, das Daten über einen sammelt, einmal im Jahr Auskunft darüber verlangen zu dürfen, was die über einen gesammelt haben. Das müssen die Unternehmen hergeben und sie müssen auch falsche Daten, die sie womöglich gesammelt haben, korrigieren. Das ist ein relativ großer Aufwand für die Unternehmen, wenn es die Menschen machen würden. Aber die meisten machen nichts. Dabei gibt es zum Beispiel schon eine wunderbare kleine Website, selbstauskunft.net. Und dort kann man, indem man einmal seinen Namen und seine Adresse angibt, die machen automatisch, fragen die alle Unternehmen ab. Das heißt, es ist nicht mehr mit großem Aufwand verbunden, das zu machen, seine Daten abzufragen. Und wenn man dann zum Beispiel sagen würde, und jetzt korrigiert bitte meine falschen Daten auch, und wenn das angenommen ein paar Millionen Menschen in Deutschland machen, dann wird das ein Riesenaufwand für die Unternehmen, diese Daten zu korrigieren. Und dann werden sie sich vielleicht anfangen überlegen, welche Daten sie denn wirklich sammeln müssen. Das sind so kleine Aktionen, die man machen kann als Einzelner. Auf der Webseite zum Buch wird es noch ein paar andere Ideen geben oder Beispiele, was andere Leute schon gemacht haben an kleinen Aktionen oder auch größeren. Was aber wesentlich wichtiger ist, dass wir Gesetze brauchen, die das Ganze richtig gut definieren. Und da müssen einfach die Politiker entsprechend eingreifen und tätig werden. Und da müssen natürlich die Wähler erstmal darauf bestehen, dass die Politiker das auch tun. Weil bis jetzt können die Politiker problemlos und ungestraft weiterhin Überwachung zulassen, in der EU-Datenrichtlinie, in der geplanten, zu schwache Gesetze einbauen und so weiter und so fort. Und da müssen die Leute einfach aufstehen und sagen, das will ich nicht. Ich will das anders.
Herr Elsberg, man merkt schon, Sie sind da mit Leib und Seele drin, haben auch gerade schon Wünsche geäußert gegenüber den Verbrauchern, dass die sich einfach mal auflehnen, haben Wünsche geäußert gegenüber der Politik, dass die sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzt. Welche Reaktion würden Sie sich denn von den Lesern wünschen, wenn sie Ihr Buch durchhaben, die letzte Seite fertig gelesen haben und es zuklappen?
Dass sie sich erstmal denken, das habe ich nicht gewusst. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch mal überlegen, was ich machen kann. Aber zuerst sollen Sie sich mal gedacht haben, oh, ein spannendes Buch.
Das werden Sie auf jeden Fall tun. Also ich habe es auf jeden Fall gedacht. Ich fand Ihr Buch sehr, sehr schön geschrieben auch. Jetzt habe ich noch 2 persönliche Fragen an Sie, Herr Elsberg. Dann entlasse ich Sie auch aus diesem Interview. Die eine ist, nach der ganzen Recherche, die Sie betrieben haben, nach den ganzen Szenarien, die Sie gezeichnet haben, würden Sie sich denn selber eine Google-Glasbrille kaufen?
unter den gegenwärtigen Umständen nicht. Wie gesagt, weil ich glaube, dass das Machtverhältnis zwischen Google und seinen Nutzern ein völlig verschobenes und problematisches ist und die Glasses würden das noch zusätzlich befördern.
Aber dann
Momentan
irgendwann.
Nicht. Momentan nicht. Würden zum Beispiel Gesetze das ändern, dann wäre das durchaus überlegenswert. Aber wie gesagt, dazu bräuchte es erstmal brauchbare Datenschutzgesetze beziehungsweise eine Exekution von bestehenden Gesetzen, die es ohnehin bereits gibt zum Teil. Das stellt dann auch die Cynthia Bonsend in Zero, stellt ja schon auch eines fest, dass sie zuerst ist ja ein großer Gegner dieser Geschichte, aber ganz am Schluss kommen ihr diese Technologien, weiß sie sie plötzlich zu nützen, gut zu nützen und richtig zu nützen in ihrem Sinne. Also wie gesagt, diese ganzen Produkte sind nicht per se schlecht. Es kommt immer nur darauf an, was man damit macht.
Nicht das Werkzeug ist schlecht, sondern derjenige, der es einsetzt. Ne? Noch eine letzte Frage an Sie, Herr Elsbeck. Sie haben sich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich schätze mal auch schon mehrere Jahre hinweg, oder?
Ja.
Okay. Was haben Sie denn persönlich in Ihrem Verhalten geändert? Was machen Sie heute bewusster? Was machen Sie gar nicht mehr? Vielleicht mit Kundenkarten bezahlen? Oder gibt es da überhaupt irgendwelche merklichen Veränderungen in Ihrem Verhalten?
Es gibt, muss ich gestehen, relativ wenig, weil das ist, was ich ja jetzt schon mehrfach gesagt habe, man kann aus dem modernen Leben entweder aussteigen momentan oder aber wenn man teilnehmen will, dann kann man relativ wenig machen, so im Alltag. Also ich verzichte jetzt nicht aufs Handy, ich kann auch auf manche Karten in manchen Gelegenheiten nicht mal verzichten. Ich nehme keine Kundenkarten, verwende ich zum Beispiel nicht mehr, ich zahle manchmal bar. Aber das ist in Wirklichkeit alles Kosmetik, das muss man auch sagen. Also das sind symbolische Akte, die letztendlich im großen Bild nichts bedeuten erst einmal. Also was wesentlich wichtiger ist, ist zum Beispiel sich darüber Gedanken zu machen oder bei einer Wahl die Leute zu wählen, die uns die vernünftigen Gesetze zumindest versprechen, ob sie sie dann durchsetzen, ist ja wieder eine andere Frage, ist den Unternehmen zu verstehen zu geben, dass man das nicht will, was sie da machen, indem man verschiedene Schritte setzt. Wie gesagt, das kann man auf der Webseite ein bisschen dann nachlesen oder auch im Buch ja zum Teil, so wie das Zero selber machen, diese Aktivistengruppe. Ich habe ein paar höhere Sicherheitsmaßnahmen natürlich inzwischen eingerichtet bei mir auf sämtlichen Online-Devices. Aber wie gesagt, es geht ja nicht nur um Online. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Geschichten bei dem Ganzen, dass es eben auch, wie anfangs schon gesagt, Kundenkarten, Kreditwertberechner, Autohersteller, jeder uns eigentlich inzwischen beobachtet.
Okay.
Und dem kann man sich kaum entziehen. Also wenn ich heute Auto fahren will und nicht will, dass mein Autohersteller permanent weiß, wo ich bin, dann muss ich einen Oldtimer kaufen oder ein mindestens, weiß nicht, 10, 15 Jahre altes Auto.
Das stimmt. Herr Elsbeck, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit dem Buch und bedanke mich für das Interview.
Dankeschön.